Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod.
Wenn man heutzutage einen Home-Invasion-Film macht, scheint es so ein bisschen Mode zu sein, den nur noch einem einzigen Wort zu benennen. Benedikt und ich wollen jetzt Becky besprechen. Und den letzten, den ich glaube ich so aktiv geguckt und besprochen habe, war Christie. Also auch, es geht immer irgendwo, manchmal verbirgt es sich auch schon fast im Titel, um das Final Girl. Was die ganze Sache auch schon wieder ein bisschen unspannend macht eigentlich, weil vorhersehbar. Und so war es bei Christie und so war es bei Becky. Auch wenn die Filme natürlich auch trotz der ähnlichen Grundtendenz Unterschiede in der Herangehensweise aufweisen. Nämlich erstgenannterer, ich glaube, ich habe den 2014 besprochen, noch beschrieben. Damals haben wir ja tatsächlich noch geschrieben und das dann auch so auf unsere Internetseite gebracht. Also wer lesen will, sucht es einfach mal. Dort war halt die Thematik, dass irgendwie nicht das klassische Zuhause einer Familie oder so intrudiert wird, sondern halt eine während der Ferien leerstehende Uni und da nur ein paar wenige oder eigentlich nur eine Schülerin übrig bleibt und die sich dann erwehren muss. Aber was ja die Quintessenz des Ganzen war, schon wie der Titel ja ankündigt, dass sie das auch sehr wehrhaft tun wird und man irgendwie dann doch schon weiß, worauf es hinausläuft. Becky, den wir jetzt besprechen wollen, der hatte noch ein paar andere vermeintlich spannungsfördernde Elemente, die auf den Film neugierig gemacht haben, nämlich nicht nur die Grundkonstellation, hier ist es wieder die klassische Familie, wenn man jetzt auch den Trailer gesehen hat, die Besuch bekommt, aber es sind halt erstens nicht nur ganz normale, in Anführungszeichen, Kriminelle, die irgendwas Böses davor haben und die Ruhe stören, sondern es sind erstens solche Kriminelle mit einem politischen Hintergrund. Kann ich schon mal vorweggreifen, hätte es gar nicht so unbedingt gebraucht. Also war jetzt nicht wirklich ein treibendes Element dieser Geschichte. Und es sind also ganz böse Nazis. Und dann natürlich noch, wer die spielt. Also da sind, sagen wir mal, zwei Knallchargen dabei. Ein großer ehemaliger Wrestler und ein bekanntes Gesicht, von dem der Film quasi in zweiter Instanz dann auch lebt und mit dem der Film auch am ehesten beworben wird. Auch wenn er, sagen wir mal, nur die zweite Hauptrolle, also den Hauptbösen, spielt. Und das ist natürlich King of Queens, Kevin James. Und so wird er ja auch angepriesen, angeworben, der das erste Mal in einer ernsten Rolle hier sein können zeigt, wo er doch ziemlich ausschließlich im weitesten Sinne tatsächlich sich so ans Komödien-Genre in den letzten 25 Jahren gehalten hat. Was ja auch nichts, wie du schon sagtest, Verwerfliches ist, weil wenn da das Geld zu holen ist und dir es Spaß macht, warum sollst du da jetzt Risiken eingehen? Schauspielerischer Natur, aber vielleicht hat er jetzt doch mal Lust gehabt, ganz entgegengesetzt seines Images besetzt zu werden und hat jetzt eine schöne Glatze bekommen, hat wieder ein bisschen an Körperfülle zugelegt, sich einen riesigen Bart wachsen lassen, großes Swastika-Hakenkreuz auf den Hinterkopf tätowiert, wie genau noch ein paar andere Zeichen auf seinen Körper. Das wirkt fast so ein bisschen wie, ich mache jetzt hier mal alles an Symbolika rum, was du in Deutschland nicht offen tragen solltest, was aber in den USA ja noch unter der sehr hochgeschützten Meinungsfreiheit steht. Und die Jungs, die vorher noch, es sind derer vier, aus einem Gefangenentransport, wie wir später erfahren, war das ein sehr lange ausgeklügelter, taktischer, gut umgesetzter Plan. Bis zu einem gewissen Punkt brechen die aus, auch schon unter vielen Opfern, was allerdings noch nicht so ins Bild gerückt wird. Später wird der Film dann noch sehr grafisch und gehen halt zu der Familie, weil die einen Schlüssel suchen, der ein Symbol hat, was auch der gute Kevin James oder besser gesagt seine Rolle auf dem Körper trägt, wie auch einer seiner Mitstreiter noch. Und die Familie an sich ist nicht so wehrhaft, außer die kleine Becky, die titelgebende Figur, die mit ihren 13 Jahren, wie der Film dann noch sehr deutlich preisgeben wird, sehr viel Wut in sich trägt, wegen Vorfällen aus der Vergangenheit, die Mutter ist gestorben oder auch Vorfällen, die sich erst während des Films ereignen. Und es ist gar nicht, es klingt ein bisschen blöd, also für mich ist so ein Home Invasion Film ja auch immer irgendwo Rape and Revenge, nur dass der Rape in dem Sinne nicht unbedingt klassische körperliche invasive Erfahrungen sind, sondern dass das Invasive jetzt nicht durch eine Vergewaltigung und ein Eindringen in den Körper, wie heißt das, performatives Kino, geschieht, sondern halt durch das Eindringen ins Haus. Also der ist jetzt nicht auf so einer Stufe wie, was ist, I spit on your grave oder so. Aber hier ist gar nicht so viel Rape, finde ich, sondern es geht schon relativ schnell in den Revenge-Mode über. Was das Ganze halt auch eine etwas lockerere Note gibt, weil wenn die bösen Jungs sterben, ist das ja für einen Zuschauer immer nicht ganz so schlimm, weil mit denen fühlen wir ja nicht so nicht so mit. Und wir dachten ja, das ist eine relativ ernste Geschichte. Und jetzt kommt aber eigentlich das große Problem des Films, wo wir wieder sagen, wir sind dann leider nicht die Zielgruppe geworden, weil wir hätten das lieber von vorne bis hinten ein bisschen ernst gesehen. Aber die wollten was anderes, die vielen Regisseure und Drehbuchautoren, und haben sich gedacht, wir schießen mal ein bisschen richtig scharf.
In der Tat hatte ich mich mit Becky gar nicht beschäftigt im Vorgang. Ich habe nur gehört, ja, da kommt dann jetzt schon so ein Film mit und da würde jetzt Kevin James mitspielen und das ist halt total krass, da spielt ja Nazi und ganz brutal und so. Dachte ich mir, okay, es ist jetzt erstmal nichts Tolles, dass irgendwie ein Mensch, der aufs komödiantische Fach geprägt ist, eher jetzt was Ernstes spielt. Das ist was völlig Normales, es gibt es immer öfter und es ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches oder besonders Schweres, ja, dass er irgendwie jetzt was Ernstes spielt, das ist ja Quatsch. Insofern ist es aber dennoch halt interessant, ihn mal in einem anderen Umfeld zu sehen, wie du sagst. Und hier hat man aber irgendwie das Gefühl, dass ich bin wirklich davon ausgegangen, jetzt gibt's vielleicht so ein Ding, dass es wirklich in die Tiefe geht. Also ich meine jetzt so in die Richtung American History X oder sowas. Hatte ich so, ich habe den Trailer nicht gesehen, ich habe mich gar nicht damit beschäftigt. Und dann war ich jetzt sehr überrascht, dass ich tatsächlich einen sehr auf Unterhaltung getrimmten, ja, fast schon Splatterfilm sehe, denn Becky haut nämlich ganz schön rein, die geht nämlich irgendwann in den Deadly Games Kevin allein zu Hause Rambo-Modus über und fängt an, Fallen zu bauen mit spitzen Bleistiften und Angelsehen und Nägeln in Brettern und fängt übelst an, die doch sehr eigentlich in der Masse und Kraft über ihr agierenden männlichen Gegner auf grausamste Weise zu dezimieren, wie es ihr auch zusteht. Und da geht's dann, ich geh's richtig rein, da gibt's wieder diesen tollen, den Klassiker aus Zombie-Holocaust, der mit der Schiffsschraube, also mit der Schraube eines Bootsmotors einen Menschen zerpflücken, mit dem Rasenmäher über einen Kopf fahren, und das sieht alles aus wie in Hostel, die Effekte, also richtig so diese ja unecht aussehenden Splatter-Effekte, die witzig sind, aber irgendwie nicht so richtig passen. Oder auch wenn ich tue jetzt alles ganz hart spoilern, das ist wirklich Wurst mir gerade echt. Wenn sich Kevin James selbst mit einem Küchenmesser das Auge abschneidet, das noch aus seinem, also Augapfel noch aus seinem Augenhöhle baumelt am Sehnerv und den, also es ist wirklich grotesk. Ich dachte, hä, was ist denn das jetzt? Was passiert denn jetzt hier eigentlich? Weil das Interessante ist ja, wo du schon sagst, dass eigentlich ist dieser Nazi-Aspekt wird überhaupt nicht weiter, und diese Brotherhood, also dass die da halt ihre Bruderschaft und dass die da irgendwie mit dem Schlüssel an irgendwas rankommen, was die brauchen, ja, vermutlich Geld oder irgendwelche Wertgegenstände, dass das gar nicht thematisiert wird, man sich aber dann doch die Mühe gibt, und da sind wir jetzt wieder bei Black Lives Matter auch aktuell, dem weißen Vater, Becky ist eine Weiße, ja, der Vater ist weiß, die Mutter ist tot und er setzt ihr jetzt nach einem Jahr oder so eben eine Stiefmutter vor, die er heiraten möchte, die eine Schwarze ist, also eine Afroamerikanerin ist, auch mit einem schwarzen Kind. Das heißt, die Konstellation ist ja schon wieder interessant, wenn man überlegt, dass eben dann auf einmal vier harte Nazis oder zumindest einer in deiner Wohnung steht, mit fett aufgetätowierten Hakenkreuz, und dass sich daraus überhaupt nichts entwickelt. Also dass das völlig kommentarlos ist, deswegen finde ich das alles so scheinheilig. Diese ganzen, das ist irgendwie, das sieht bärisch aus. Erstmal, boah, der Typ, was für ein Typ, und dieses große Hakenkreuz hier, handgroß auf dem Hinterkopf. Aber es hat gar keine Bedeutung. Auch als wäre das hier was ganz Normales. Ist es vielleicht auch in den USA. Aber das ist ja für den Film, soll es ja irgendwas bedeuten. Es soll irgendwas auf irgendwas anspielen. Und das passiert ja nicht. Tatsächlich ist Becky, also die Lulu Wilson, die Hauptdarstellerin, die wirklich einfach nur derb auf diese Männer einprügelt und total tough ist in dieser Situation, wo sie Menschen verliert dann auch, oder gut, der Vater eben, oder sie dem Tode gegenübersteht, einfach sagt, okay, ich werde jetzt hier angegriffen, ich mache jetzt hier Verteidigungsmodus und ich mache die jetzt alle platt, ohne eine Träne zu vergießen, ohne irgendeine Form der Emotion oder Angst zu zeigen, großartig, geht die einfach voll los, so, ja. Interessant an dem Punkt ist dann aber tatsächlich, und der Film leitet ja schon ein, dass auf jeden Fall Becky überleben wird, weil es gibt einen Rahmen, Handlung, sag ich mal. Also wir sehen am Anfang, dass Becky befragt wird von der Polizei zum Vorfall und ja, sie kann sich ja nichts erinnern, sagt sie. Und dann sehen wir eben, was passiert ist und warum sie sich nicht erinnert. Das wäre wiederum interessant gewesen, das vielleicht noch ein bisschen zu vertiefen, denn Becky ist, denke ich, nämlich nicht einfach nur so mutig, sondern die hat wirklich ein tierisches Problem und in der Psyche wahrscheinlich, das ihr möglich macht, so zu agieren. Und das ist wieder schon wieder spannend, finde ich, wird aber meines Erachtens zu sehr im Dunkeln gelassen. Ohne, man kann sich jetzt zu viel vorstellen, was ja manchmal gewollt ist, aber ich finde es hier nicht zuträglich. Ich finde, hier hätte etwas mehr Information der drei Drehbuchautoren, die für diesen etwas dünnen Stoff engagiert sind, hätte man schon beifügen können, finde ich. Die Regisseure Jonathan Millet und Carrie Mronion sind mir bereits bekannt, aber auch schon wieder vergessen, denn ich habe gemerkt, die haben zuvor auch gemeinsam den Film Bushwick inszeniert, den ich auch rezensiert habe für Deep Red Radio. Mit Dave Bautista ist auch so eine kleine Action-Geschichte gewesen, war mir damals doch auch zumindest etwas positiv in Erinnerung geblieben für einen kleinen Film. Und hier setzen sie voll auf eine richtig harte Schlachtplatte mit einem Engelsgesicht als Mordmaschine, die natürlich berechtigt mordet, erstmal rein dramaturgisch gesehen. Aber es ist alles ein bisschen, ich finde, der Film hat keine richtige Balance. Daher, dass er viele Dinge zeigt, anschneidet, auch charakterisiert bei Menschen, aber darauf überhaupt nicht eingeht und deshalb auch. Wir hatten letztens das Gespräch darüber in der Rezension, dass es keine Motivation gibt. Das war bei Scarecrows. Hier gibt es die Motivation eigentlich, aber nur die und sonst nichts. Und das ist auch irgendwie komisch.
Also die besseren Beispiele und auch am Ende die besseren Filme an beiden Enden des Spektrums. Einmal, wenn man es total unpolitisch lassen würde, wären jetzt zum Beispiel neueren Datums The Strangers, der ja so, also bei mir zumindest, ins Mark und Bein geht, was die da machen, auch weil es ja angeblich auch noch wahre Umstände gewesen sind und halt auch kein so halbes Happy End und einfach nur klassisch Home Invasion. Oder wenn man es dann doch mit einer politischen Note oder mit einer gesellschaftskritischen Note verbinden wollte, haben wir gesehen White Settlers von Simeon Halligan, wo da auch ein Motiv da ist und das Motiv auch irgendwie dargelegt wird. Das ist ja, das bleibt ja hier vollkommen, was dann am hinten raus schon fast wieder spannend ist, dass es irgendwie sich überhaupt nicht aufklärt. Keine Ahnung, Teil 2 oder so. Aber, oder halt Straw Dogs oder so alte Klassiker aus dem Genre, irgendwas lag mir jetzt noch auf der Zunge, mir fällt da gerade nicht ein. Ich denke, der ist halt ein gutes Mittelfeld und spricht halt dann am Ende, wenn sich es dann irgendwann mal rumgesprochen hat, für welche Zielgruppe er eigentlich auch ist. Wir haben schon gerätselt, wie der bei uns so rauskommt, aufgrund seiner grafischen Zeigfreude, dann doch irgendwie an ein anderes Publikum, weil das ist ja schon Splatter. Nur halt noch nicht in der Häufigkeit, um das jetzt einen Splatterfilm zu nennen. Aber es wirkt halt tatsächlich, wie du sagtest, immer ein bisschen deplatziert. Wo habe ich mich das letzte Mal so gefühlt, als ich das erste Mal, obwohl man es ja bei Tarantino in anderen Zusammenhängen gewohnt war, habe ich mich bei The Hateful Eight, ne, während bei Django ja die ganze Zeit rumgematscht wird und das dann irgendwann auch im Film passte, war ja The Hateful Eight relativ dezent. Bis dann auf einmal diese Säureszene kommt, wo Kurt Russell da seinen Kaffee da getrunken hat, den Vergifteten, und dann auf einmal sehr plastisch da der und sehr Grindhouse-mäßig der Kopf da wegätzt. Und so habe ich mich halt auch bei Becky gefühlt, dass das irgendwie so gefühlt so ein bisschen, dass der versucht mit auf diese neue Grindhouse-Welle auch so ein bisschen hier Brawl in Cellblock 99, die ja auch so ein bisschen drüber sind, nicht ganz so krass wie die, aber auch so hart und alles, dass du es dann doch nicht so ernst nimmst. Und ja, ich glaube, wir hätten uns ein bisschen was mehr sensitiv gewünscht und das mehr in die Tiefe geht, psychologisch, aber so wird halt dann doch eher eine andere Zielgruppe bedient.
Und es ist nicht die lang ersehnte irgendwie in irgendeiner Form, und ich mag das sowieso nicht, aber wie es bei manchen so kommuniziert wird, große Schauspielleistung im ernsten Bereich von Kevin James. Definitiv nicht. Da ist jetzt hier wirklich, halt da er auch nur ein Stereotyp spielt, jetzt gar nichts zu holen. Nichts Tiefgründiges. Deshalb, es ist ein weiterer harter Film, den man sich angucken kann, der ein Unterhaltungspotenzial hat, darüber hinaus aber eben nicht weiter berührt oder bewegt oder informiert.
Jetzt fällt mir wieder ein, einer, der sowohl das Politische, auch wenn es da auch nebensächlich ist, und trotzdem auch ähnlich gewalttätig ist, aber viel realistischer und deswegen viel böser kommt, wir haben drüber gesprochen, Green Room. Da ist es ähnliche Thematik, nur nicht ganz so klassisches Home Invasion, sondern wer da wo gefangen ist bei dem Ausflug der Band und dann auf einmal in diesen Nazi-Gefilden nicht mehr rauszukommen, und der splattert ja auch ganz schön rum, und da geht das aber viel mehr an die Substanz, weil es halt um viel mehr Realismus bemüht ist und auch eine Szenerie, die nachvollziehbarer ist und die sich entwickelt und die sich aufschaukelt. Und hier ist es halt wie immer schon so und wie das auch schon angekündigt wird, sie ist von Anfang an als Gegenspielerin etabliert. So schneidet das der Film ja auch am Anfang zusammen. Der legt immer so Szenen, wie die vier schweren Jungs da ausbrechen, neben Szenen, wie sie gerade in dem Haus da ankommt. Und das ist ganz nett montiert, diese Parallelität. Und aber damit baut man die beiden ja quasi schon so als Endgegner für den Film auf. Und das nimmt dann am Ende dann doch ein bisschen die Unvorhersehbarkeit.
Und jetzt betreibe ich noch ein bisschen Gossip zum Schluss, um noch die Verbindung zwischen Becky und Green Room noch zu vervollständigen. Selbstverständlich gibt es da eine, nämlich Lulu Wilson, die ja vor allen Dingen im Horrorbereich tätig war bislang, also in vielen Horrorfilmen auftrat, fast ausschließlich könnte man sagen, Horrorproduktion, hat nämlich in Picard, der Serie, mitgespielt, in der auch natürlich Picard von Patrick Stewart gespielt wird, der in Green Room mitspielt, als böser Onkel sozusagen. Also daher haben wir schon da auch wieder etwas wunderbares Trivia geschaffen. Kann die IMDb noch dazu schreiben? Beim Trivia haben sie nämlich noch nicht drin. Da steht aber drin, dass eigentlich Simon Pegg für die Rolle des Dominic, des harten Bösewichts hier vorgesehen war, was wir schon diskutiert hatten. Wenn das tatsächlich stimmen sollte, dann ist das irgendwie wäre das ein total anderer Film geworden, wobei man hier auch schon wieder auf einen eher komödiantisch geprägten zurückgegriffen hätte tatsächlich, wobei Simon Pegg jetzt auch schon mehr ernstere Stoffe gemacht hat. Aber das wäre nochmal ein ganz anderer Film gewesen, denke ich, weil mit der Wucht eines King of Queens ist es natürlich nochmal was anderes. Gut, okay, also macht euch ein Bild davon, in welcher Form er dann letztendlich hier erscheint in Deutschland, wird sich dann zeigen.